Charakterfestigkeit attestiere ich ihm von ungefähr einem 7-Jährigen, der einfach so gerne mal ausprobiert, okay, was passiert, wenn ich einen lustigen Tweet nach oben mache, was passiert, wenn ich dann das Ganze wieder mit schlechten Nachrichten, hihihi, ich kann die Kurse kontrollieren und hihihi, ich gebe meinem neuen Kind einen Namen, der absolut keinen Sinn ergibt.
Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Mir gegenüber sitzend, wieder online, Leander Seidel. Servus Leander, wie geht es dir?
Hallo, schönen guten Mittag, Nachmittag, wie auch immer. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder hören. Mir geht es, ja, ganz gut. Bisschen gestresst, sowieso oft, aber an und für sich ganz solide. Wie geht es dir?
Du auch gut. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Wir haben halt sehr viele Punkte. Um was geht's heute generell? Am Anfang ein paar Überraschungsthemen, ein paar Fragen für dich, lieber Leander. Dann das erste Thema, über das wir sprechen wollen, ist Superhuman. Super spannendes E-Mail-Programm, E-Mail-Inbox, die ich hier entdeckt habe. Vielleicht sagt dir das was, Leander. Thema 2, wir sprechen über heute, über den 19.05. Tag der Freiheit vielleicht. Zu viel. Mal schauen, ob's dabei bleibt. Danach haben wir wieder eine kurze Ideenküche. Mir ist was eingefallen, ein Problemchen, welches es zu lösen gibt, so, damit wir der deutschen Aussprache noch würdig sind. Danach haben wir wieder einen Fachbegriff der Woche und ja, Thema 3 möchte ich jetzt nicht erwähnen, weil sonst ist der Fachbegriff der Woche auch schon draußen. Starten wir einfach rein, bevor ich mich jetzt da bei der Introduction schon zu viel verhasple.
Verhasple dich bitte nicht, das können wir nicht gebrauchen.
Shein, sagt dir das was, Leander?
Ja, Shein sagt mir was. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Es ist interessant, es gibt es ja schon länger. Ich sage jetzt mal seit 2014 ungefähr.
Was ist Shein?
Es ist ein E-Commerce. Es ist ein E-Commerce für Kleidung. Und es ist sehr interessant, weil es sehr viel White-Label-Produktion aus dem asiatischen Raum macht und dadurch sehr günstige Kosten hat.
Was heißt White-Label-Produktion? Ich unterbreche dich schon zum zweiten Mal.
Nein, sie haben, glaube ich, soweit ich es verstehe, haben sie große Fabriken, die nicht nur für sie einzeln produzieren, sondern die für viele verschiedene Anbieter produzieren und lassen sich halt dort gewisse Designs, gewisse Kleidungsstücke dann auf White-Label-Basis, also quasi auf, als wären sie selbst der Produzent, herstellen. So in kurz zusammengefasst.
Das heißt, sie machen die komplette Chain eigentlich? Vom Designen bis zur Herstellung, bis zum Vertrieb, eben dann E-Commerce und Shipping.
Genau, also sie haben, das Lustige ist, sie werden oft ein bisschen mit dieser Dropshipping-Nische assoziiert aus irgendeinem Grund, aber sind es eigentlich nicht, weil sie eigentlich ihre ganze Supply Chain selbst kontrollieren, soweit ich es verstehe. Und warum? Aber sie sind eben extrem aktuell im Trend, weil sie gerade so, glaube ich, second most downloaded und fastest growing E-Commerce im US-Markt sind.
Fast, sie sind sogar most downloaded Shopping App in der US, haben sie diese Woche geknackt. Sie selbst bezeichnen sich noch als Startup, was ich jetzt nicht sagen würde, ist schon ein paar Jährchen jung.
Naja, ich finde, du bist bei Startup immer ein bisschen zu rigide mit der Definition. Ich finde, alles, was noch so radikal wächst und sich radikal umdefiniert, kann durchaus ein Startup sein.
15 Millionen Bewertung aktuell, was sehr, sehr human ist. Und ja, tatsächlich, die meist downgeloadete Shopping-App US gibt zahlreiche Artikel darüber, habe ich gestern entdeckt und habe gedacht, das müssen wir hier im Podcast auch noch kurz erwähnen. Ich dachte bis vor kurzem, das heißt Shein, bis ich dann drauf gekommen bin, das heißt tatsächlich Shein und nicht Shein. Ich muss zugeben, ein richtig schlechter Shopper. Ich hasse es, einkaufen zu gehen. Deswegen verzeiht es mir. Zweites Thema, Schluss mit FOMO. Endlich, Leander, endlich dürfen wir zwei Android-User uns, oder dürfen, endlich können wir uns Clubhouse downloaden. Es kommt für Android, jetzt können wir uns vorregistrieren. It's possible, bist du nervös?
lustiges Timing ist ihnen extrem gut gelungen, dass gerade jetzt, wo in vielen Ländern die physischen Kontakte wieder verstärkt stattfinden können, dass sie jetzt gerade ihren Markt erweitern. Also Chapeau für dieses gelungene Timing. Gerade auch wenn es Sommer, es wird wieder wärmer, man kann sich mehr draußen verbringen. Bin mir ganz sicher, dass genau jetzt sehr viele Leute mit einer virtuellen App, die vor einem halben Jahr cool war, sich unterhalten wollen. Ich würde es nicht tun.
Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt, aber ich denke, ein bisschen Sarkasmus daraus zu hören bei dir.
Ja, Sarkasmus und auch einfach so, wie gesagt, ich habe den Hype ja damals schon für kurzweilig gehalten und es fehlt mir immer noch so das springende Argument, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt wird es echt sinnvoll sein.
Wir haben ja eine Clubhouse-Wette immer noch am Laufen. Falls Clubhouse irgendwann durch die Decke geht, habe ich gewonnen. Falls nicht, du. Ich weiß doch gar nicht mehr, was der Einsatz war. Ich glaube, dass du auf Clubhouse singen musst, oder?
Genau, ich werde singen auf Clubhouse. Das werde ich, glaube ich, sowieso tun. Aber ich werde peinliches singen, wenn du gewinnst. Und wenn ich gewinne, dann werde ich was singen, weil ich einfach gern singe.
Gerne singt auch unser Superman Elon Musk.
Echt? Der singt?
Er singt zumindest keine mehr Bitcoin. Zumindest ja. Schriftlich auf Twitter habe ich mir sagen lassen und habe ich mitbekommen.
Er singt schriftlich auf Twitter. Sehr, sehr gelungene Überleitung, danke.
Er kann das. Du, der Elon, kann auch schriftlich singen. Was ist denn da passiert diese Woche? Oder was passiert jetzt gerade, jetzt wo wir reden, ist was brutal unterwegs?
Schau, wir haben hier ganz viele verschiedene Faktoren. Wir haben prinzipiell eine Crypto-Bubble, das dürfen wir, glaube ich, behaupten. Wir sind seit Monaten in einer Bubble. Es hat sich hochentwickelt. Es war ganz klar, what goes up must come down. Irgendwann wird es crashen. Oder, lustiger Wortwitz, what goes up must come down.
Musk, der war gut. Du musst wieder geben.
Jedenfalls, es war klar, dass es irgendwann wieder runtergeht. Und in den letzten Wochen sind ein paar Dinge passiert. Einerseits gab es vor ungefähr 10 Tagen den Auftritt von Elon Musk mal im TV mit seinem Dogecoin. Dann letztes Wochenende hat Elon Musk noch einmal ein bisschen suggeriert, okay, sie sind jetzt draufgekommen, Bitcoin ist umweltschädlich, sie müssen das jetzt von Tesla sich doch distanzieren von Bitcoin.
Ja, aber Moment, okay, das sagt er, das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, jeder, der sich nicht einmal beschäftigt mit Bitcoin, weiß, dass durch dieses Minen ein extremer Stromverbrauch entsteht. Aber was macht denn der Herr Elon, der nach Chile geht und dort extremen Raubbau betreibt und Lithium abbaut und das ganze Land trockenlegt, weil hier absolut so viel Wasser gebraucht wird. Also da ist schon...
Ja, absolut. Der Dude ist ein Early Adopter von Crypto-Coins. Der hat das schon, der hat 2013, 2014 seine ersten Coins gekauft. Dem wird nicht gestern aufgefallen sein, dass Bitcoin Energieverschwendung ist, das wir da schon seit Jahren gewusst haben. Er hat selber die Kurse hochgepumpt, weil er diesen Hype erzeugt hat und irgendwann muss er auch rechtzeitig auscashen, hat wahrscheinlich doch ein bisschen was verkauft und muss jetzt, wie gesagt, also ich halte Elon Musk für eine Charakterfestigkeit, attestiere ich ihm von ungefähr einem 7-Jährigen, der einfach so gerne mal ausprobiert, okay, was passiert, wenn ich einen lustigen Tweet nach oben mache, was passiert, wenn ich dann das Ganze wieder mit schlechten Nachrichten, hihihi, ich kann die Kurse kontrollieren und hihihi, ich gebe meinem neuen Kind einen Namen, der absolut keinen Sinn ergibt, was er letztes Jahr für seinen neuen Sohn da als Namen sich ausgedacht hat. Und ja, dann vor 2 Jahren wollte er sein U-Boot entwickeln, um in Thailand da Leute zu retten, was keiner gebraucht hat. Also der Dude ist ja wirklich infantil. Ja. Also das ist ganz abgesehen von Krypto, das ist halt einfach ein infantiler, guten Business-Instinkt hat er. Er weiß, was er seiner Crowd geben muss. Er kann schöne Autos bauen, aber ich meine, die Intelligenz von dem Kollegen ist, glaube ich, jetzt zumindest so die emotionale und strategische Intelligenz sehe ich jetzt mal nicht als derart hoch, aber das ist auch eine sehr subjektive Sache. Jedenfalls, gleichzeitig ist da noch was anderes passiert. Gleichzeitig ist Druck auf Cryptocurrencies von verschiedensten Institutionen. Wir hatten da in der Türkei vor ein paar Wochen Ankündigungen, die Türkei möchte Bitcoin nicht als Zahlungsmittel für Waren im Land haben, nur als Spekulationsobjekt. Ähnliches gab es dann auch immer wieder von den USA. Joe Biden muss Steuergelder einnehmen. Wird er das machen, indem er Kryptospekulationsgewinne stärker besteuert? Das war dort in den USA so oft das Diskussionsthema. Und wenn wir an die USA denken, müssen wir natürlich auch an ein wirtschaftliches Gegengewicht denken. Auch China hat, glaube ich, gestern sehr ähnlich kommuniziert, dass sie auch sie wollen Krypto aktuell nicht als gleichwertiges Zahlungsmittel haben, sondern sehen es als gefährlich wegen Schwarzgeld. Die Meldung, die China da gestern rausgeschossen hat, ist nicht sonderlich
überraschend.
Revolutionär auch. Ja. Es ist etwas, was man schon seit Jahren eigentlich gelesen hat, immer natürlich. Wieder. Was die ganzen Zentralbanken immer wieder sagen, und das wird dann medial hochstilisiert. Jeder, der schon ein paar Jahre lang Krypto tradet, zuckt irgendwie mit den Schultern und denkt sich, okay, das kommunizieren sie eh die ganze Zeit. Aber Bubble plus einige dieser Faktoren plus einige Leute, die eh schon länger rauscashen wollten, führt dazu, dass es jetzt mal nach unten geht.
Hat auf alle Fälle bewirkt, dass die letzten 6 Tage der Kurs über 30% sowohl Bitcoin als auch Ethereum runtergerasselt ist. Sehr lustig, heute gegen 16 Uhr war absoluter Tiefpunkt. Bitcoin war bei 26.000 Euro, wohlgemerkt. Und plötzlich Binance, aber auch Bitpanda, lustigerweise, also bei Bitpanda ist mir selber passiert, bei Binance ist es einigen Usern passiert, konnte man nicht mehr kaufen. Es ging nicht mehr zu kaufen. Vermutlich zu hohes Trading-Volumen, vermute ich jetzt mal als Laie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn eben so ein Crash ist, es warten ja nur viele darauf, dass eben der Kurs so crasht, um dann wieder nach oder generell zu kaufen. Und dann, ja.
Ja, gerade bei den Exchanges kommt es ja immer auch oft drauf an, auf die Liquidität der Exchanges, weil die Exchanges ja meistens nicht vom freien Markt die Coins sich holen, sondern meistens ein bisschen was gelagert haben, was sie dann auf ihre Endkunden verteilen. Da kann es zu Shortages kommen. Was ich immer empfehle, was ich allen Leuten sage aktuell, ist, schaut nicht auf die Tageskurse, außer ihr macht wirklich Daytrading. Wenn man Daytrading macht, muss man auf die Tageskurse schauen. Aber wenn man sagt, man möchte langfristig in Bitcoin oder in Krypto stecken, dann sollte man nicht auf die Tageskurse schauen. Man sollte sehr vorsichtig auf die Wochenkurse schauen. Man sollte relativ vorsichtig auf die Monatskurse schauen. Und man sollte sich die drei Monats- und Jahreskurse anschauen, um ein bisschen ein Gefühl zu sehen, wo man steht. Und man sollte sich daran erinnern, dass es von 2018 bis 2020 durchgehend nach unten gegangen ist, dann ist wieder raufgegangen. Die Leute, die 3 Jahre lang Steady Hand gehabt haben, haben davon abgecashed. Also, wenn man an Krypto glaubt, sollte man drinnen bleiben. Wenn man an Krypto nicht glaubt, dann sollte man gar nicht investieren.
Jetzt habe ich noch ganz kurz eine andere Frage an dich. Ich weiß, viele, also Krypto-Thema, viele interessiert es, viele auch nicht. Für die, die es nicht so spannend finden, sorry, skippt es einfach noch vor. Ich habe noch eine spannende Frage jetzt an dich, Leander. Es gibt ja die Thematik, ich meine, ich kenne mich da Nüsse aus, deswegen frage ich jetzt dich. Es gibt ja ein paar Coins, die anders agieren als die Standard-Krypto-Coins, eben Ethereum, Bitcoin etc., wo du nicht diese Überprüfung brauchst beim Kauf oder Verkauf, also beim Trading, sondern wo es eben anders funktioniert und dann dadurch weniger Strom verbraucht wird. Was ist das? Erklär mir das kurz.
Lieber Philipp, du sprichst hier höchstwahrscheinlich von Proof of Stake statt Proof of Work.
Yes.
Proof of Work ist die Sache, wo Crypto-Coins gemined werden durch Grafikkartenleistung. Dieses Minen wird gleichzeitig genutzt, um Transaktionen zu verifizieren. Das heißt, es wird extrem viel Strom verbrannt, um überhaupt neue Kryptos zu generieren und um diese Transaktionen auf die Blockchain zu schreiben.
Das macht ja auch den Coin so wertvoll. Sorry, wenn ich wieder unterbreche, aber das macht ja generell Krypto quasi so spannend, weil sie dezentral ist, aber trotzdem sehr streng eben.
Genau, die Dokumentation und diesen Mining-Prozess, das ist der Reiz daran. Und bei Bitcoin wird es immer der Fall sein. Bei Ethereum ist es momentan der Fall. Und bei diesen beiden Hauptcoins ist es eben so. Und natürlich bei allen Coins, die auf der Ethereum-Blockchain basieren, ist es daher ebenfalls so. Jetzt ist die Sache, es gibt ein Prinzip, das sozusagen von den neueren Coins forciert wird. Das ist meistens, wird es genannt, Proof of Stake. Das heißt, um eine neue sozusagen Transaktion zu verifizieren und dementsprechend auch den Mining Reward zu bekommen, wird nicht mehr reine Rechenleistung genutzt, sondern es wird stattdessen ein Proof-of-Stake-Verfahren angewandt, wo sozusagen ich besitze jetzt zum Beispiel einige Coins lege diese Coins in dieses Staking-System und das bedeutet, ich lege diese Coins sozusagen die Hand ins Feuer, dass diese Transaktionen dann verifiziert werden. Das heißt, die Richeren können das sozusagen tun, um Transaktionen zu validieren. Das ist das Proof-of-Stake-Prinzip.
Wer legt die Hand ins Feuer? Du als Käufer, du als Verkäufer sagst, das waren tatsächlich jetzt Proof-of-Stake-Coins.
Nicht als Käufer oder Verkäufer, sondern ich als Proofer. Ich als Miner. Ich meine dann nicht mit meiner Rechenleistung, sondern mit den Coins. Ich tue die Coin aus meiner direkten Liquidität raus und tue sie stattdessen in das Staking-System, in das Proofing-System, um diese Validierung zu machen.
Okay, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, aber ist es dann so, dass quasi der Coin entsteht, dadurch, dass ich eben mehr kaufe, entsteht mehr Coin? So eben wie auch die ganzen Wallet-Coins entstehen?
Dass du mehr kaufst, du kaufst ja nicht mehr, sondern du setzt das sozusagen in den Pool hinein, um das zu validieren. Ich erkläre das gerade nicht gut. Ich muss sagen, man kann das sicher deutlich bildhafter erklären.
Ich habe dich auch überrascht mit der Frage. Ich muss zugeben, ich habe dich überrascht. Ich wusste nicht mehr selber, um was geht.
Wir werden dann in der kommenden Woche ein bisschen anschaulicher versuchen, das zu erklären. Ganz prinzipiell aber Proof of Stake. Warum ist es spannend? Weil es umweltfreundlicher ist, weil weniger Strom verschwendet wird. Und viele neue Crypto-Coins gehen direkt in diese Richtung. Und Ethereum möchte sich in diese Richtung weiterentwickeln. Deshalb behaupten man, also bei Ethereum gibt es das Projekt Ethereum 2.0. Es wird auf jeden Fall in diese Richtung entwickelt. Es ist nur noch eine Frage der Timeline. Deshalb sehen manche Leute halt als Ethereum zukunftsfähiger als Bitcoin an.
Wieder was gelernt. Und bevor wir jetzt alle Krypto-Hater jetzt verscheuen, springen wir rein ins erste Thema. Superhuman. Leander, ich habe dich hier einfach was vorgesetzt vor der Nase. Ich habe da was gefunden, ein Produkt, hat mich sehr, sehr interessiert, interessiert mich immer noch. Und nicht nur das Produkt, die ganze Company, die Philosophy dahinter und auch eigentlich der Onboarding-Prozess am meisten, wenn ich ganz ehrlich bin. Worum geht's? Ich darf es kurz pitchen oder willst du?
Beschreibe, erzähle mir, wie du es entdeckt hast, erzähle mir, was du davon so hältst.
Ich habe es eigentlich auch zufällig in einem Podcast gehört und habe mich dann ein bisschen eingelesen und nachgesehen und es geht darum, es ist eine Inbox, eine E-Mail-Inbox, die aber eigentlich alles andere, was es so gibt, sei es Gmail, GMX, Apple Mail, Outlook, komplett in den Schatten stellt. Es geht hier um ein Programm, welches die Produktivität steigert. Also es ist Productivity First, sagen die Founder. Es geht darum, alle Schritte zu verkürzen. Du schaffst innerhalb von wenigen Sekunden durch deine E-Mails zu scrollen. Das Programm hat eine AI, die schon vorfiltert, was wichtiger und weniger wichtiger für dich ist. Aber generell, bevor wir jetzt mal in die Richtung gehen, Onboarding. Du musst dir vorstellen, lieber Leander, man muss sich hier voranmelden für ein Onboarding. Es gibt dann einen Onboarding-Call, wo du einen persönlichen Call hast mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von Superhuman. Und diese Person, also das ist 30 Minuten ungefähr dauert dieser Call und die Person geht mit dir deine E-Mails durch, die du jetzt schon hast, um herauszufinden, welcher Typ du bist, welcher Typ von Worker bist du bist, wenn es um E-Mails geht, wie du das eben abarbeitest, ob du Ordner hast, ob du keine Ordner hast, etc. Und also wenn du spannende und wichtige E-Mails hast, dann die vielleicht nicht herzeigen in diesem Call, weil diese Person liest auch dann genau, um was es eben geht, um herauszufinden, wie sie das Programm am besten anpasst und was sie dir eben auch erzählt. Und allein diese Zeit, die sich hier genommen wird für jeden einzelnen Kunden, wenn du dir jetzt denkst, 30 Minuten, und das ist der Average, ich habe auch schon gelesen, dass Leute über eine Stunde hier beraten worden sind, brutal. Aber bevor ich jetzt reden lasse, noch was haben wir. Das sind die größten Features, die mich so begeistern in diesem Programm ist. Es ist Shortcuts First. Es ist ein E-Mail-Programm, wo du keine Maus benötigst, wenn du nicht möchtest. Alles mit Shortcuts. Es bietet wie bei WhatsApp und Co. an, dass du siehst, wer eine E-Mail gelesen hat. Das finde ich extrem spannend. Also quasi mit so einem Häkchen daneben siehst du, ob eine Person das gelesen hat. Das ist ein Read-Status. Damit möchten sie bewirken, dass du auch zum perfekten Zeitpunkt einen Follow-up machst, eben kurz anrufst oder vielleicht noch eine E-Mail nachschießt. Und auch, dass die wichtigsten E-Mails, die du schickst, gelesen werden. Weil dadurch erkennt die AI im Background, wann der liebe Leander meine E-Mails liest. Weil wenn ich dir jetzt 10 E-Mails schicke und die AI erkennt, okay, zwischen 18 und 20 Uhr ist die beste Zeit, um dich zu erreichen, weil da liest du sofort. Dann werde ich erinnern, okay, schicke ihm am besten immer um 18 Uhr, weil er liest sofort und du kannst sofort mit ihm in Interaktion treten über dieses Thema. Also nicht nur, es wird nicht nur quasi meine Interaktion hier untersucht, sondern auch die des Erhalters, der es auch liest. Und ja, sehr spannend auch bei mir ist, ich bin ein Typ, der oft ein paar Spelling-Mistakes reingibt und ein paar sich ein bisschen vertippt. Du kannst die Mails auf Undo geben, also du kannst sie quasi zurückschicken, also zurücknehmen, dass sie eben nicht beim Empfänger sind, diese E-Mails, ausbessern und dann eben nochmal schicken. Ich weiß, das geht bei Gmail auch, oder es gingen mal. Bei eben Superhuman ist das ein Top-Notch-Feature und ja, an dem hängen sie sehr und das wird, also funktioniert das sehr, sehr gut, wenn man sich Reviews anschaut. Das ganze System kostet 1 Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr, ist zahlungspflichtig somit. Jetzt habe ich extrem viel Werbung gemacht, es ist aber keine Werbung, aber ich bin einfach, und vor allem auch die, also das sind drei Gründerinnen, also drei Gründer, eine Gründerin, alle drei sind Serial Entrepreneurs, haben schon andere Firmen auch verkauft und sind sehr, sehr erfolgreich damit ausgestiegen und haben gesagt, was Gmail etc. macht, das muss einfach verbessert werden, es gibt so viele Punkte, um hier Probleme noch zu lösen und noch produktiver sein zu können beim Abarbeiten. Und das haben sie alle diese Punkte haben sie gesammelt und eben in Superhuman umgesetzt. Jetzt habe ich extrem viel gelabert. Sorry.
Absolut gut. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Nein, ein sehr interessantes System auf jeden Fall. Ich habe ja dieses Superhuman auch schon seit einigen Jahren am Radar. Das ist halt auch mein
größtes... Ja, dann unterbrich mich doch einfach und lass mich da nicht schwafeln.
ich schätze deine Euphorie natürlich sehr für dieses Produkt und ich denke mir, es ist ja auch gut, diese Euphorie so authentisch zu spüren.
Aber ist Superhuman bekannt bei uns? Ich meine, dann ist es komplett an mir vorübergegangen.
Nein, es ist in unseren Gefilden noch gar nicht bekannt. Es ist dementsprechend, ich habe es auf dem Radar bekommen, weil sie 2018, 2019 zwei größere Runden abgeschlossen haben, auch mit dem sehr bekannten VC aus Silicon Valley, Andreessen Horowitz, die also ein großes VC sind, die auch in Reddit und in ganz viele Tech-Startups
Early Stage investiert haben. Clubhouse zum Beispiel.
Unter anderem, ja, aber eben die meisten, sie haben halt einen Riecher. Sie sind ein Riecher für Trends, muss man ihnen sagen. Nicht alle Trends gehen vielleicht immer auf, aber sie sind da immer schnell dabei. Und da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Und eben, wie du sagst, die Founder-Story ist sehr interessant. Der eine Founder ist ja, ich habe mir seinen Namen, ich kenne ihn nicht auswendig, um zuzugeben. Ich habe ihn mir währenddessen kurz rausgesucht. Der Herr Rahul Vora hat ja einen sehr interessanten Background, weil er hat schon vor 10 Jahren eine Inbox-Extension rausgebracht. Die hat sich damals Rappertive genannt.
Genau, und die hat er verkauft an Google.
An LinkedIn.
An LinkedIn.
Also, er ist von LinkedIn acquired worden. Der hat eine sehr smarte Gmail-Inbox-Lösung gemacht, wo man in jedem E-Mail quasi den Kontext sieht, wer schreibt denn dieses E-Mail und was, wo arbeitet der. Und eben, es gibt zwei potenzielle Buyer dafür. Entweder Gmail für die Inbox oder LinkedIn für die Berufsdaten. Und das war halt relativ früh in der LinkedIn-History, so 2010, 2011 ist er acquired worden, war dann noch 3-4 Jahre bei LinkedIn. Und 2014 hat er begonnen, an dem Superhuman zu arbeiten. Und das ist auch ein bisschen so mein Kritikpunkt an dem Ganzen, dass sie schon sehr, 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 sehr lange in ihrer Exclusive-Only-Beta sind, wo man nicht reinkommt, wenn man nicht gerade irgendwie reingelassen wird. Also, dass sie immer noch in diesem extrem exklusiven Stage sind. Und ich habe sie, glaube ich, ungefähr entdeckt, eben 2018, 2019. Ich habe mich damals, glaube ich, sogar in die Warteliste eingetragen, gehört habe ich nichts mehr von ihnen. Also, sie sind halt sehr, sehr lange schon in diesem Exklusiv-Modus.
Ja, aber ist das schlecht? Ich meine, vielleicht ist es ja auch Strategie.
Es ist eine riskante Strategie. Also es ist eine Strategie, nämlich mit jedem... Es kommt natürlich darauf an, was deine Unternehmensziele sind, aber wenn dein Unternehmensziel Mass Adoption bist, dann hast du mit jedem Jahr das Risiko, dass doch Microsoft Outlook, Gmail oder wer auch immer deine Features stiehlt. Also dann würde ich eher aufs...
Jan. Da muss ich jetzt wieder unterbrechen, weil sagen nicht nur sie selbst, sondern eben auch viele User-Feedbacks, ich habe mich hier ein bisschen eingelesen, es ist ein absolutes No, also kein Schritt zurück quasi. Also ein User, der einmal Superhuman nutzt, geht nicht mehr zurück. Und ich glaube,
das ist das, was ich meine. Was ich meine, ist, dass begraben werden, sondern dass einfach jemand anderer das Ganze nachbaut und die Leute woanders hingehen und nicht mehr zurückgehen. Also das ist das Risiko, das meiner Meinung nach diese Founder nehmen, indem sie, so wie ich das Gefühl habe, den deutschsprachigen Markt noch gar nicht tackeln, auch mit ihrer AI, die scheint mir sehr englisch fokussiert zu sein momentan noch und sich sehr stark noch auch von ihrer Userbase. Jeder Silicon Valley Influencer hat das Tool. Also sie haben sich, glaube ich, da schon sehr konzentriert, dass sie die entscheidenden Leute in Silicon Valley gut daran gebunden haben. Außerhalb ist halt schwierig, glaube ich.
Ja, aber beispielsweise die Suche, also ich habe eben schon Outlook, auch Apple genutzt und nutze und auch Gmail, aber die Suche bei den Programmen, die ich kenne, die ich nutze, funktioniert wirklich grottenschlecht. Also es sei denn, du kennst wirklich wortwörtlich den Betreff, dann kann es sein, dass du es findest, aber auch dann ist es nicht gewährleistet. Und das ist war so der erste Punkt, wo ich immer gesagt habe, das gehen wir anders, dass die Suche einfach einwandfrei funktioniert. Und es ist ja nicht, dass sie kleine Funktionen besser machen, sondern einfach wesentliche Funktionen auch neu geschaffen haben. Allein dieser Read-Status, dass du bei E-Mails siehst, wann was gelesen wurde, könnte man sich vorstellen, darf nicht viel Arbeit sein, wenn es bei WhatsApp geht, aber scheinbar schon, weil sonst würde es ja Outlook und Co. auch machen, also Microsoft.
Oder absolut. Ist falsch. Also es gibt ja ein Thunderbird-Extension zum Beispiel, um diese Funktion hinzuzufügen bei den E-Mails, die man rausschickt. Aber klar, die sind sehr innovativ und mein größter Grant auf sie ist, dass es für Normalsterbliche wie uns de facto nicht möglich ist, darauf zuzugreifen. Also so, das ist mein Hauptkritikpunkt daran. Ich glaube, die Technologie ist mega nice. Ich würde es extrem feiern, wenn ich Zugriff darauf hätte. Aber ich weiß nicht, wie Normalsterbliche wie wir darauf zugreifen könnten.
Ja, eben mit Invite-Links, soweit ich das verstanden habe. Oder eben sich auf eine Liste zu setzen. Aber ja, es dauert auf alle Fälle lang, man muss Geduld haben und wenn man da mal diese Möglichkeit hat, diesen Call zu haben, dann ist man da im Inner Circle. Aber ein Versuch wäre es auf alle Fälle wert, glaube ich.
Wie gesagt, ich habe mich vor ein paar Jahren mal auf irgendeine Warteliste eingetragen, wo ein E-Mail-Feld war. Passiert ist seither nichts, aber ich bin bekannt für meine Geduld. Nein, aber auf jeden Fall starkes Thema. Ich hoffe, dass sie sich bald, also mein Wunsch wäre, dass sie bald größer ausrollen.
Ja, und falls jemand von Superhuman zuhört, ihr könnt es gerne uns auch supporten und sponsern. Die erste Werbung habt ihr schon mal bekommen von uns.
Euphorischer Influencer Philipp Lederle.
Wirklich wahr. Unfassbar. Du, euphorisch waren wir, also ich weiß nicht, ob wir heute euphorisch waren, aber viele Österreicherinnen und Österreicher sind heute motiviert schon in die Lokalitäten, Kaffeehäuser und Bars gegangen. Heute der 19.05., alles macht wieder auf. Also ihr werdet das erst morgen hören, am Donnerstag. Das heißt, gestern hat alles aufgemacht.
Diese Woche hat alles aufgemacht. Außer die Clubs. Die Clubs haben weiterhin geschlossen, soweit ich es verstehe. Also die Nachtclubs.
Und jetzt weiß ich ja, dass du, lieber Leander, ebenfalls auch ein Projekt in deinem Portfolio hast, welches du seit mehreren Jahren bereits betreust, erfolgreich, wenn es ums Thema Growth Hacking geht, ein Tourismus-Startup. Jetzt erzähl ganz kurz, es interessiert mich wirklich, ich sage dir ganz kurz, wie ich das so mitbekomme. Ich könnte mir vorstellen, dass eben im Tourismus jetzt quasi Goldgräberstimmung Nummer 1 ist. Die Marketingbudgets, die aufgehoben wurden, werden jetzt rausgeblasen. Aber generell, wie geht es jetzt ab aktuell? Macht das viel Sinn, jetzt auf die Jagd zu gehen nach jedem, der, ich meine, dass jeder reisen will, ist ja klar, das ist ja kein Geheimnis. Aber wie positioniert man sich jetzt am besten? Vor allem nicht nur jetzt das Tourismus-Startup, sondern jeder, der etwas mit Outdoor oder genauso auch die Gyms. Ich sagte, was ich Fitnessstudio-Werbung bekomme, ich bin schon Mitglied, aber was ich Fitnessstudio-Werbung bekomme, das geht auf keine Kuhhaut. Also wer dieses Sprichwort kennt, jetzt habe ich es heute mit den Versprechern. Jetzt gebe ich es Mike dir.
Ja, nein, also Leander Seidel ist ein Freund der Gastronomie und Freizeitwirtschaft. Ich bin ja sogar Mitglied in der Fachgruppe Gastronomie und Freizeitwirtschaft. Ich zahle dort Mitgliedsbeiträge in der Wirtschaftskammer, obwohl ich in der Fachgruppe seit Jahren nichts mehr unternehmerisch getan habe. Gleichzeitig bin ich auch in der Fachgruppe Werbewirtschaft. Ich bin da sozusagen dual unterwegs. Jedenfalls, ich bin ja ein Freund der Freizeitwirtschaft. Und ich mache ja viele verschiedene Dinge, neben dem Tourismus auch ein paar Gastro-Freundschaften, Festivals diesen Sommer, wo ich hoffentlich wieder projektbasiert involviert sein werde. Also es gibt viele Dinge, wo es mich natürlich mal prinzipiell freut, dass diese ganzen Betriebe wieder mal eine Unternehmensgrundlage haben. Ist ja mal ein schöner erster Schritt. Was passiert jetzt? Ich meine, was passiert ist, dass jeder weiß, es gibt in Österreich, das ganze Land quasi ist wie beim Marathon in der Startposition gestanden und war bereit, heute irgendwas zu tun. Ich kenne wirklich viele Leute, die heute unbedingt das erste Bier trinken wollten im Gasthaus, die sich einfach mal im Schanigarten auf die Favoritenstraße setzen wollten und ihren Döner sozusagen jetzt wieder in der Gastro essen. Hab da schon vieles gesehen heute, wie ich auch über die Straße gegangen bin. Man merkt, die Leute waren heiß darauf. Und jeder weiß auch, die Leute haben jetzt ein bisschen was wahrscheinlich gespart die letzten Monate, aber niemand hat unbegrenzt Geld. Und deshalb ist da natürlich ein Run. Es ist der Run in der Gastro. Wer kriegt die Leute zum ersten Abendessen, solange sie noch möglichst spendabel sind? Ist der Run im Tourismus. Wer kriegt die Leute dazu, dass sie ihren ersten Urlaub buchen? Weil einen Urlaub bucht man alle 3 bis 6 Monate. Das heißt, entweder kriegt man sie jetzt dazu, dass sie bei einem buchen, oder sie buchen ein halbes Jahr lang wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, ich sehe das eigentlich, und Fitness natürlich auch. Fitness auch. Jetzt hören die Leute wahrscheinlich auf mit den Online-Trainings. Wer lockt die Leute jetzt wieder von Freeletics ins Gym? Ist es der geführte CrossFit-Kurs? Ist es das Personal Training? Oder ist es das günstige McFit? Es ist, glaube ich, in jeder Branche jetzt eine Risikobereitschaft da, wo jeder sagt, okay, ich investiere lieber gerade ein bisschen mehr in meinen Werbeaufwand, weil in einem Monat kann ich mein Werbegeld immer noch sparen, aber jetzt muss ich darum kämpfen, dass nicht der Fitnessanbieter ums Eck oder das Hotel 2 Ortschaften weiter den User abholt, weil sobald, also ich glaube schon, so wie ich es einschätze, dass dieser euphorische Konsum auch irgendwann wieder runtergehen wird, weil es halt auch ein Zyklus ist. Und dementsprechend sehe ich da schon sehr stark einen Kampf auf allen Aspekten, also egal in welcher Branche, jeder möchte der Erste sein und jeder traut sich da auch mit erhöhten Werbebudgets reinzugehen. Mehr noch als letztes Jahr. Letztes Jahr gab es ja auch eine Öffnungsstimmung, letztes Jahr im Mai, nach diesem allerersten Corona-Lockdown. Da war es aber nicht so stark. Da haben die Leute alle gemeint, ja, tasten wir uns vorsichtig wieder heran. Diesmal habe ich auf allen Seiten gehört, 19. Mai, wir müssen versuchen zu holen, was zu holen ist.
Kurze Unterbrechung, tritt da aber nicht der Kannibalisierungseffekt ein, dass wenn jetzt jeder eben Geld pusht, dass sich dann CPC rauftreibt, also der Cost per Klick und dann.
Ich nenne es aber nicht Kannibalisierung, weil Kannibalisierung ist, wenn ich mich selber ins Fleisch schneide, wenn ich sozusagen mir oder meinen Kollegen was wegesse.
Sorry.
So ist nicht unbedingt Kannibalisierung, sondern es ist tatsächlich eher so. Der Kampf, wie so in den Hundezwinger wird ein Stück Fleisch geschmissen und alle versuchen es abzunagen.
Also eine Spirale, also, die nach oben geht. Das ist eine Spirale, die nach oben geht, weil wenn jeder nachwirft, dann...
Ja, ja. Klar. Also es gibt halt 2 Strategien zu gewinnen jetzt wahrscheinlich. Das eine ist halt möglichst schnell, Fast Mover, und das andere ist natürlich der den längsten Atem hat und dann am höchsten gehen kann. Ne? Und es wird spannend sein zu sehen. Also ich glaube... Spannend. Jetzt gerade freuen sich alle. Ich spüre wirklich sehr viel auch auf Unternehmerseite, sehr viel Euphorie, weil jetzt gerade hat jede Gastro mal viel los. Die ersten Tage sind gefüllt und die ersten Tage ist genug Kunden da für jedes einzelne Gewerbe. Weil jetzt gerade versuchen es wirklich alle, außer wir zwei. Wir sitzen heute nicht bei einem Bier im Gastgarten, sondern in einem Podcast zu Hause. Aber alle anderen sind unterwegs. Das heißt, momentan ist genug Geld und Euphorie und Konsumenten für alle da. Das geht niemand, schaut niemand durch die Finger. In einer Woche wird es anders ausschauen, in einem Monat wird es noch anders ausschauen. Also ich bin schon gespannt, wie es dann weitergehen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, ich bin ein bisschen pessimistisch, vielleicht wird es auch eine längere Konsum-Euphorie geben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird relativ bald schon wieder ein bisschen das verkartete Erwachen kommen und davor fürchte ich mich ein bisschen, weil Fördergelder wird es dann nicht mehr so viele geben und da müssen wir hoffen, dass, ja, also ich hoffe darauf, dass ich falsch liege und wir die nächsten 4 Monate einen permanenten Boom erleben.
Ja, was du nicht vergessen darfst, ist der Rhythmus ist jetzt ein anderer. Jetzt kommt Juli, das heißt doppeltes Gehalt für viele, zumindest Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das heißt, es kann schon sein, dass diese Motivation dann wieder in Kaufkraft längerfristig jetzt anhält. Nicht nur quasi jetzt Mai, Juni, sondern dann im Juli weiterhin noch auflebt. Weil die Leute wissen, okay, jetzt, ich habe zwar noch ein bisschen was Erspartes, das kann ich ausgeben für den Urlaub, weil Juli rettet mich dann immer im Doppelten. Also das Timing ist jetzt ein anderes, das wollte ich damit sagen.
Wir müssen darauf hoffen. Also wir müssen da, also aus österreichischer oder Wiener Perspektive müssten wir wirklich darauf hoffen, eben, dass diese Euphoriewelle sich ein bisschen weiter spiralisiert und dass gleichzeitig auch der innereuropäische und dann bald hoffentlich auch der äußereuropäische Tourismus wieder einsetzt. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Österreich ist halt ein Tourismusland und wir brauchen den Sektor halt, damit wir wirklich gut funktionieren. Und wenn alles Best Case so geht, wie es gehen sollte, dann kommen wir da hoffentlich mit einem relativ guten Ergebnis durchs Jahr jetzt noch. Ja.
Zwei Fragen an dich. Also die erste Frage: Wie bekommst du es mit? Ist viel Angebot da, auch seitens Hoteliers, dass sie sagen, sie sind bereit, viel Kontingente herzugeben, eben wenn jetzt, wenn man über eine Online-Reiseplattform spricht, oder sind sie trotzdem noch vorsichtig und sagen, oh gut, wir wollen schon noch einiges selbst behalten, oder wie kriegst du das so mit, falls du überhaupt was mitbekommst?
Was ich mitbekomme, ist, dass prinzipiell Angebot ist vorhanden. Angebot ist vorhanden, also von Hotelseite, glaube ich, lassen sie sich auf vieles ein, weil sie sagen, jeder Vertriebskanal ist ihnen jetzt gerade recht und sie vertreiben selber und sie vertreiben über so viele Partner extern wie möglich, weil jetzt gerade wollen sie mal sicher gehen, dass sie maximale Auslastung haben. Also ich glaube, von dort sind sicherlich einige Scheuklappen gesunken im letzten Jahr. Und ja, Kundenseite, jetzt gerade ist die Nachfrage auf jeden Fall die letzten Tage sehr spürbar vorhanden im Tourismus. Auch das kann man auf jeden Fall sagen.
Und der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte zu diesem Thema, die Österreich-Werbung, jetzt habe ich es nicht rausgebracht, die Österreich-Werbung hat eine Umfrage gemacht und eine größere Studie und jeder zweite Österreicher und Österreicherin plant einen Österreich-Urlaub. Auch das ist eigentlich nichts Überraschendes, wobei die letzten Zahlen der letzten Jahre waren oft jeder Dritte. Das heißt, hier ist wesentlich mehr Österreich in Österreich Urlaub wird hier anstehen. Wird sich nicht viel beißen, wenn jetzt von außen weniger kommen, aber wenn jetzt auch, was hoffentlich der Fall sein wird, wie du es angesprochen hast, die Italiener wieder kommen, die Deutschen wieder kommen, dann wird da auf alle Fälle ein Aufschwung da sein, was natürlich sehr, sehr wünschenswert.
Mich überrascht die Zahl insofern, weil ja schon der letzte Sommer ein sehr österreichlastiger Sommer war, wo sehr viel geworben wurde für den Urlaub daheim. Und ich zum Beispiel, die heimische Tourismuswirtschaft möge es mir vergeben, ich werde diesen Sommer keinen Urlaub in Österreich verbringen, sondern wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich die Grenze überschreiten.
Und nach Ungarn gehen, im Plattensee.
Nein, ich werde eine Zugreise starten. Ich werde mit dem Zug... Ich erzähle jetzt davon, um ein bisschen vom Wirtschaftlichen wieder wegzukommen, eine persönliche Anekdote. Ja, gerne. Mein Plan ist es, diesen Sommer mir den Zug zu nehmen, mit dem Zug in der Nacht von Wien nach Amsterdam, dann einen Tag in Amsterdam, dann eine Zugreise von Amsterdam nach Rotterdam, dann weiter von Rotterdam nach Antwerpen in Belgien, weiter von Antwerpen in Belgien nach Brüssel in Belgien, weiter von Brüssel mit dem Eurostar unter den Ärmelkanal in London. Dann Ankunft in London, weiter nach, ich glaube es heißt Holyhead oder sowas, in der britischen Küste, von dort aus in die Fähre nach Dublin, auf ein Bier in Dublin, auf ein Guinness und danach mit dem Guinness im Bauch in den Flieger zurück nach Wien.
Und das alles innerhalb von 24 Stunden, richtig?
Nein, ich habe 8 Tage dafür eingeplant.
Aber das klingt sehr spannend. Cool.
Das wäre mein Plan. Es geht zu 90% bisher. Das Einzige, was aktuell noch das Thema ist, ist UK, weil UK nicht mehr in der EU ist und dementsprechend auch strengere Quarantäneregelungen hätte. Da müsste ich 10 Tage Quarantäne machen. Das geht sich nicht aus in meinem Reiseplan. Aber das wäre so meine Art zu feiern, wenn tatsächlich die Viruszahlen in Europa so sind, dass sie wieder erträglich sind. Das wäre für mich dann so das Ende dieser unsäglichen Ära ordentlich zelebriert mit einer ordentlichen Zug-Europa-Reise.
Ich würde sagen, wir machen den Fachbegriff der Woche.
Achtung! Hier kommt der Fachbegriff der Woche.
Der Fachbegriff der Woche heute lautet Clickworker.
Klingt unspektakulär, auf Deutsch Klickarbeiterin und Klickarbeiter. Aber es gibt hier einige, ist nichts Neues. Ist ein langes und altes Thema. Kommt jetzt wieder auf, Gott sei Dank, weil einige freie Journalisten immer mehr darüber berichten, sowohl viele YouTube-Videos kommen ans Tageslicht, als auch sehr kritische Beiträge. Was ist ein Clickworker?
Ein Clickworker ist prinzipiell jemand, der vor dem Computer sitzt und fast roboterähnliche, simple Tasks erfüllt, die aber noch nicht ganz von einer künstlichen Intelligenz erfüllt werden können. Also der Clickworker wurde speziell von einem Herrn geprägt, von Mr. Jeff Bezos. Der hat diese Vision sehr schnell gehabt, schon in den Nullerjahren des 2000er, also der 2000er Jahren sozusagen, hat er diese Idee gehabt, ja, es gibt einfach Märkte, wo man billige Arbeitskraft findet und es gibt Tasks, die noch nicht von AI erfüllt werden können, hat sich da das sogenannte Amazon Mechanical Turk Programm gestartet. Mechanical Turk, auch historisch gesehen, das war, glaube ich, vor 100 oder 150 Jahren so ein Fake-Roboter. Da hat damals auf Jahrmärkten ein Dude einen sogenannten Mechanical Turk aufgestellt. Das war so ein, hat so ausgeschaut wie eine Maschine, aber in Wirklichkeit ist einer drinnen gesteckt und hat die Arme bewegt. Und dasselbe Prinzip hat Jeff Bezos sich gedacht, okay, dieses Mechanical Turk-Prinzip macht dafür Arbeiten, dass er quasi Arbeiten erfüllen lässt, wo der Endkonsument glaubt, das macht der AI, aber in Wirklichkeit sitzt ein unterbezahlter Dude und macht für Mikrocent-Beträge kontrollierte Dokumente etc. Und ja, da kommen wir auch dazu, was wirklich ein Clickworker ist. Clickworker ist angefangen mit, viele von uns haben sie mittlerweile schon getan, so eine Dokumentenverifikation. Für irgendwas online muss man einen Pass hochhalten, Gesicht einmal böse schauen, einmal lieb schauen in die Handycam, dann den Pass richtig halten und gegenüber ist meistens ein etwas genervter Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die das verifizieren muss. Das ist eine der klassischen Clickworker-Tasks. Anderer Clickwork-Task ist sowas wie Online Spelling Corrections, alles das, wo einfach ganz primitive Dinge verifiziert werden müssen, Unterschriften überprüfen, Dokumente auf Echtheit, aber auch ein bisschen die dunkle Seite, dass die Content-Moderation von Twitter, Facebook, Social Networks eben, ist hauptsächlich an sozusagen Clickwork-Farmen ausgelagert. Das heißt, das sind riesige Support-Center, wo Leute in großen Räumen sitzen und den ganzen Tag lang gemeldete Videos anschauen auf die ekelhaftesten Dinge, die man sich vorstellen kann. Angefangen von Gewalt über normale Pornografie bis hin aber auch zu wirklich Mord und verbotener Kinderpornografie etc. Und die müssen das jedes einzelne Ding, was gemeldet wird, anschauen und dann anhand eines Regelkatalogs sagen, okay, wird das gelöscht, wird das weitergeschaltet oder wird es an die Polizei nicht weitergeleitet. Das heißt, das auch, die sind nicht die unterbezahltesten, also die allerschlimmsten Clickworking-Jobs zahlen wirklich nur 10 Euro am Tag oder so. Die Mitarbeiter bei sowas sind quasi unterbezahlt auf 800 im Monat oder sowas, nicht ganz so schlimm, aber werden dafür halt fürs Leben traumatisiert mit dem, was sie sehen. Insgesamt, Clickworker beschreibt halt auch einfach dieses Prekäre, da ist sehr wenig an sozialem Netz, die sind oft gar nicht mal wirklich in Büros drinnen, sondern arbeiten von der eigenen Computer aus, komplett isoliert, müssen halt meistens wirklich schrottige Tasks machen, die mental das Gehirn zum Teil auch wirklich zerstören und ja, ganz insgesamt ist es keine schöne Sache und es ist halt ein Symptom unserer digitalisierten Startup-Gesellschaft.
Ich kann da gar nichts hinzufügen, das ist super erklärt. Ein klassisches Beispiel ist auch Figure 8. Figure 8 ist ein sehr schnell wachsendes Unternehmen aus Amerika, Silicon Valley. Eines der größten Kunden und wichtigsten Kunden ist Tesla. Und was dort die Clickworker machen, ist nichts anderes, als dass sie Fahrräder und Personen, also gibt es Bilder und diese Clickworker müssen die Personen einrahmen, damit eben später die AI lernen kann, okay, das ist eine Person, das ist ein Fahrrad, das ist eine Brücke etc. Und die machen das stundenlang. Im Durchschnitt übrigens bekommt ein Mikroarbeiter, wird es auch genannt, $3 pro Stunde. Und wie du sagst, die rahmen da tagelang Personen ein, Fahrräder ein und sitzen oft eben zu Hause mit eigenem Privatlaptop und hasseln sich dann runter.
Und das ist ja auch ein Job ohne Karrierechancen, ja, de facto, ja, weil die Chance, dass du mal so gute Clickworking-Zahlen abgibst, dass du dann auf einmal der Clickworker-Supervisor bist, sind de facto unmöglich, weil du ja komplett quasi anonym bist. Ich habe mich lustigerweise einfach damals aus Neugierde und aus der Suche nach passiven oder simplen Einkommen während meines Studiums, ungefähr 2014, habe ich mich tatsächlich sogar angemeldet als Amazon Mechanical Turk und habe aber nach meinem ersten Task glücklicherweise die bequeme Situation gehabt, das nicht weitermachen zu müssen, weil es mir zu blöd war. Also es ist natürlich echt eine dystopische Geschichte, dass es Leute gibt, die auf diese Jobs auf Biegen und Brechen angewiesen sind. Und es ist halt auch sehr, sehr interessant, weil wir nie genau wissen, was ist wirklich ein Clickworker, weil sehr vieles wird uns, wie schon gesagt, als Endkunden kriegen wir nur gezeigt, okay, da ist eine AI im Hintergrund. Und was davon wirklich AI ist und wo da doch ein Mensch unter zum Teil brutalen Bedingungen arbeiten muss, zeigt man uns nicht.
Und da kam auch immer öfter die Frage, ob Zusteller, also quasi Fahrradzustellerinnen und Zusteller, wie eben Uber Eats, Lieferando etc., auch unter das Thema Clickarbeiter oder unter diesem Schirm des Clickworkings fallen. Meiner Meinung nach nicht.
Ja, also interessant. Ich glaube nicht,
dass es ein spannendes Thema.
Es ist nicht konkret Klick. Also sie klicken halt nicht in ihrer Work, außer vielleicht auf die App, wenn sie eine Bestellung abgeben und abliefern. Ich glaube, es gehört zum Themenkomplex der prekären Startup-Verhältnisse oder prekären so New Economies-Jobs, die fast schon ausbeuterisch sind. Es gehört sicherlich zum selben Typus-Job, weil es ist genauso, dass diese Leute massiv unterbezahlt sind, dass sie sehr wenige Perspektiven in diesem Job haben und dass sie da in einem ziemlich tristen Zyklus gefangen sind. Also da gleicht sich es mit dem Clickworker. Der Unterschied ist, dass es noch ein deutlich körperlicherer Job ist. Dasselbe, ja. Also das ist für mich so diese Kategorie eben. Der Radler fürs Essen, Sliefer-Service, der Paketzusteller, der auch getrackt wird, wie viele Pakete er pro Tag oder die Paketzustellerin sie am Tag ausliefern muss. Aber auch der Warehouse-Worker, da hört man ja auch immer wieder von Amazons Arbeitsbedingungen, vor allem in den USA, wo es sehr wenige Richtlinien gibt, was es da für Zustände gibt in den Amazon-Lagern. Ja, das heißt, es ist, glaube ich, ein Teil desselben Problems, nämlich wie solche Konzerne oft auf Effizienz optimieren und dann den Menschen aus dem Blick verlieren. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Typologien von Jobs. Ich habe übrigens auch in meiner Studienzeit ein halbes Jahr lang in einem Lager gearbeitet. Aber jeder, der mich kennt, wie ich physisch gebaut bin, weiß, ich bin nicht der richtige Mensch, dass ich länger als in einem halben Jahr beim Piper Online-Shop Lager überleben kann.
Sorry, wenn ich jetzt einen harten Themenbuch machen muss, aber ich wollte nur zu Lieferando zurückkommen. Ich habe hier ein spannendes oder generell zwei spannende Videos entdeckt, die haue ich auch gerne in die Biografie des Podcasts. Einmal aus der Seite einer Journalistin, die sich einen Tag angemeldet hat bei Lieferando und hier gefahren ist. Und einmal aus der Sicht eines Mitarbeiters, der über ein Jahr für Lieferando bereits fährt und ein super sympathischer Kerl ist, muss ich sagen, dass er es freien Stücken macht, nicht bezahlt. Von Lieferando, sondern eben generell sagt, er möchte was dazu sagen, eben zu diesen Statements der Journalistin. Und natürlich, jede Geschichte hat zwei Seiten. Und der Herr zum Beispiel sagt, er liebt seinen Job und er sieht zahlreiche Vorteile, eben viel in der frischen Luft zu sein, viel sich bewegen zu können, hat selbst auch ein E-Bike bekommen von Lieferando. Und auch hier verbessern sich natürlich auch die Unternehmen, geben eben auch gewisse Ressourcen und Infrastruktur ständig zur Verfügung, wie eben E-Bikes, E-Roller, E-Scooter etc. Aber es gibt immer zwei Seiten, das ist wichtig, wollte ich eben noch betonen und das haue ich gerne auch in die Beschreibung und gerne da mal reinschauen.
Voll. Nein, es gibt immer Leute, denen taugt es auch. Es gibt sicher auch Clickworkers, die denken sich, geil, ich kann 10 Stunden am Tag Gewaltvideos schauen und rauslöschen. Also du wirst für jede Sache wirst du natürlich auch Verteidiger finden und es ist wichtig, den Verteidiger nicht zu nehmen, was ihnen taugt. Also jeder, der gerne unter schlechten Bedingungen arbeitet, darf das natürlich weiter tun. Für alle anderen ist es mir natürlich schon wichtig, dass sie langfristig bessere Bedingungen bekommen. Ja, also das ist so mein Standpunkt dazu.
Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich möchte noch kurz eine Idee pitchen. Haben wir jetzt schon einen Jingle für Ideenküche eigentlich?
Nein, den müssen wir erstellen. Da brauchen wir...
Zum nächsten Mal. Kommt beim nächsten Mal Episode XY. Jetzt kein Jingle, kein Problem. Eine Idee hat wieder mit AI zu tun. Sorry für alle Clickworker, die da jetzt schon dran arbeiten müssen. Schwarzer Humor. Vielleicht gibt es auch schon. Wenn es schon gibt, dann bitte mir die Apps schicken und die Dienstleistungen schicken. Und zwar möchte ich meinen Kühlschrank aufmachen und wenn ich gewisse Lebensmittel noch im Kühlschrank habe, weil mir eben gewisse Reste übergeblieben sind, ein halber Kohl, ein Salat, ein paar Tomaten etc., möchte ich ein Bild machen mit meiner Kamera und dann möchte ich angezeigt bekommen 2, 3, 4 Gerichte, die ich damit kochen kann. Mhm. Ich habe recherchiert, ich habe nichts gefunden, vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Entweder passt mir das bitte oder ich schicke es mir einen Link, dass ich das einfach runterladen kann.
Es ist ein ganz lustiges Prinzip. Das Prinzip der Idee, habe ich mal 2005 ungefähr gehört. Da gab es eine ganz simple Seite, wo du es natürlich nicht mit einem fancy Phone oder Pick oder sowas machen konntest, sondern wo du einfach eingetippt hast, das habe ich gerade im Kühlschrank, und dann hat es dir damals schon Rezepte ausgespuckt. Die Rezepte waren so schrecklich, dass richtig komische Sachen dabei rausgekommen sind. Und damals war das noch gar nicht ausgereift. Und seitdem, ich erinnere mich immer, ein Bekannter meiner Schwester hat das damals gemacht und hat davon gejammert, wie schlecht das ihm gegangen ist, nachdem er so ein Rezept gekocht hat. Seitdem kann ich der Idee nicht mehr so viel abgewinnen.
Aber nicht nur Kühlschrank, ja. Es geht auch generell Vorratsschrank. Ich habe zum Beispiel, vielleicht kennt man das, Polenta, also so Maisgrieß. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Hin und wieder ist meine super tolle Freundin extrem kreativ und baut da was mit. Aber mir fehlt dann einfach die Idee. Und dann wäre es super cool, wenn ich eben ein Foto mache, Vorratsschrank, Kühlschrank, zickzack, und da steht schon ein Zwei-Gänge-Menü und ich koche das runter. Und das also generell klingt es so logisch, dass es schon geben muss. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt der Erste bin, der die Idee hatte. Also bitte, falls das jemand...
Ich mache das immer so, dass ich einfach eintippe in mein Google-Suchfeld Polenta-Recipe und dann schaue...
Aber das muss schneller gehen. Das muss ganz, es muss viel, viel einfacher gehen. Eben Bild und ohne irgendwas eintippen. Das muss einfach, da muss es eine App geben. Das gibt es ja gar nicht. Wie du sagst, ist ja keine Hexerei dabei eigentlich.
Voll, aber Philipp, weißt du, warum es auch schwierig ist? Umgekehrt kannst du es monetarisieren. Wenn ich über coole inspirational Rezepte schreibe, wo der User dann noch oder die Userin noch 10 Zutaten kaufen muss, kann ich über den Zutatenkauf mir ein schönes Affiliate-Umsatz generieren. Umgekehrt aber, wenn der User schon alles hat, ist es schwierig für mich als App-Anbieter mich zu monetarisieren wahrscheinlich. Außer ich mache es auf Membership-Basis. 30 Euro monatlich Membership-Gebühr.
Das ist ein richtig gutes Thema. Wollte ich heute auch schon mit dir ansprechen, aber wir sind schon bald über der Zeit. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste Episode mit, wie man es schafft, eben eine App zu, oder wann ist der Zeitpunkt, dass ich sage, ich monetarisiere meine App, meine Community, meine Plattform etc. Dieses Thema haben wir auch kurz angesprochen in Episode 9, 10, Florian Gedeon war letzte Woche, Episode 11, sorry, ich bin schon total durcheinander. Episode 11 mit Florian Gedeon. Tolle App, einfach mal runterladen. Und da war das schon mal kurz Topic, aber auch das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
Und voll. Das heißt, für nächste Woche dürfen wir schon ankündigen, wir werden sprechen über Monetarisierung, wir werden sprechen über Proof of Stake bei Cryptocurrencies. Und sonst werden wir auch über interessante Themen sprechen.
Wir haben einen spannenden Gast nächste Woche. Wir haben nächste Woche einen spannenden Gast. Ich kündige ihn noch nicht an.
Voll.
In diesem Sinne, gesund bleiben. Schönen Abend, schönen Tag.
Wie du persönlich, Philipp, wirst du jetzt ins Wirtshaus gehen?
Du, ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo ich mir wieder...
Unsere HörerInnen sich schon darauf freuen, dich die nächsten Tage zufällig bei einem Bier im Gastgarten zu sehen.
Kann sein. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich crave danach. Mir, also sicher, super schön, mit aber zu sitzen und zu bestellen und zu konsumieren. Aber aktuell so viele andere Baustellen, dass das einmal Vorrang hat. Aber jetzt kommt der Feiertag. Montag ist ja Feiertag.
Pfingst.
Genau, richtig. Vielleicht da was nutzen und einen Ausflug machen. Du, wie schaut es bei dir aus?
Ich bin da noch sehr vorsichtig. Ich kann ja bestätigen, seit knapp 13 Tagen fließt der Impfsaft durch meinen Körper. Und es heißt ja, man sollte mindestens 21 Tage dem Impfsaft Zeit geben, bis er wirklich den Körper gut durchfließt. Das heißt, vorerst bin ich noch sehr vorsichtig, weil ich habe eben das große Privileg, es ist ja echt ein großes Privileg, dass man jetzt schon geimpft wurde. Und dieses Privileg werde ich jetzt nicht dadurch sozusagen verspielen, dass ich jetzt schon alles riskiere, sondern ich werde sogar bis zu meiner zweiten Impfdosis noch ziemlich auf Sicherheit gehen, weil ich mir eben denke, ich habe großes Glück, dass ich so früh geimpft wurde. Und dieses Glück ist gleichzeitig auch eine Verantwortung von mir an der Gesellschaft.
Wie immer viel zu korrekt, der Leander.
So muss es sein.
Es hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung da lassen, teilen, auf Instagram vorbeischauen, auf LinkedIn. Und ja, wie gesagt, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns. Vielen Dank.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.